Heute zusammen, Lea und Loa live aus den Drehtagen in der alten Kaserne in Winterthur, zweiter Teil, mit der Simon Hingartner. Hallo Simon.
Hallo miteinander.
Schön, bist du da.
Freut mich, danke für die Einladung.
Und wir haben keine Ahnung, über was das wir jetzt reden, alle drei nicht. Ich hätte eine Frage. Heute Morgen, das Referat. Das ist ja ein bisschen deine Welt, oder? Bücher. Ja. Hat es dir gefallen?
Ja, er hat mir an sehr vielen Stellen sehr aus dem Herz gesprochen. Ja.
Ja. Mhm. Hast du ein Beispiel?
Also könntest du schnell sagen, was für ein Referat?
Aha, ja.
Bitte.
Also war der Matthias Ohler da vom Karl Auer Verlag. Und er hat seine Lieblingsbücher mitgebracht und über die Bücher erzählt und das auch in Zusammenhang gebracht mit Loa. Mhm. Aber ja, hat uns auf eine schöne Reise mitgenommen, auch über Systemtheorie, die ich auch immer sehr faszinierend gefunden habe. Und was Bücher für ihn bedeutet und was mir besonders gefallen hat, ist, dass der Inhalt eines Buches erst in der Kooperation entsteht zwischen dem Leser und dem Inhalt.
Er hat uns eigentlich auch noch erklärt, was Lesen ist und was Schreiben ist. Ich habe bis jetzt gemeint, Schreiben sei, man nimmt einen Stift in die Hand und schreibt etwas oder man hackt etwas ins Laptop rein. Und er hat wirklich so die Blickwinkel geändert, oder? Dass das Schreiben Kommunikation ist, Gedanken aufschreiben, mit dem Rest der Welt in Kontakt treten. Und dann, wenn es jemand liest, gibt es. Also, wenn du ein Buch liest und ich lese das gleiche Buch, dann lesen wir gar nicht das gleiche Buch. Mhm. So, oder? Unter Umständen. Ja?
Ja, und dort war es so, dass er wie die Idee gebracht hat, dass man in der dritten Person über sich selber schreibt, zum Beispiel auch, das habe ich jetzt für mich mitgenommen, wenn ich wieder mal ein Tagebuch schreibe, dass ich der dritten Person über mich schreibe, um so ein bisschen auch eine Distanz zu bekommen, mich vielleicht auch nicht so ernst nehmen oder so verschiedene Persönlichkeitsfacetten von mir kennenzulernen. Und mir geht es auch so, ich habe immer, wenn ich Bücher lese, ich lese immer mit einem Bleistift und ich unterstreiche Sachen, die ich nie mehr vergessen will. Und denke, wenn ich das Buch nächstes Mal wieder führen nehme, lese ich nur die Sachen, die ich wichtig gefunden habe. Und jedes Mal denke ich, warum habe ich jetzt das wichtig gefunden? Und ich unterstreiche ganz etwas Neues. Also ich habe jedes Mal, wenn ich das gleiche Buch lese, das Gefühl, ich lese ein neues Buch, okay. Weil ein anderer Simon jetzt das Buch liest, ist eine Zeit vergangen und ich habe mich verändert. Ich bin im Prozess. Und dann nachher am Schluss ist eigentlich dann alles irgendwann unterstrichen in dem Buch.
Du liest es einfach so viel mal, bis alles unterstrichen.
Ja, es fällt mir einfach immer wieder etwas Neues auf, was mir das letzte Mal noch nicht aufgefallen ist. Ja. Was ich spannend finde.
Ja, das ist cool. Du schreibst Tagebuch?
Ja, ich habe eine Schwette von Tagebüchern. Ja. Sehr früh angefangen, ja.
Und bisher ist immer ich.
Ja, ich habe immer Ich-Form geschrieben. Ja. Das habe ich jetzt mitgenommen, dass ich das mal ausprobieren
möchte. Und hast du die Tagebücher lösungsorientiert geschrieben? Und wie geht das, wenn man ein Tagebuch lösungsorientiert schreibt?
Also ich merke Veränderung. Also da ist zuerst einmal spannend, dass man den Schritt beobachten kann oder die Entwicklung beobachten kann. Sonst nimmt man sich ja immer mit und es fällt einem gar nicht so auf, die Veränderungen. Und da finde ich zum Beispiel schon mal etwas Wichtiges, dass mir auffällt, wo dass sich Sachen verändert haben. Und selbstverständlich, seit ich im Grundhof im Praktikum war, schreibe ich die Tagebücher viel lösungsorientiert. Nein, aber es fällt mir auf, dass ich häufiger darüber geschrieben habe, was sich schon ein bisschen verbessert hat, also auch kleine Schritte.
Ja.
Dass mir da häufiger aufgefallen ist, wenn sich auch etwas Kleines verändert hat. Ja. Das ist mir aufgefallen.
Sag mal, also es ist ja einfach plumps das Loa. Aber es hat mir gleich jemand von außen gesagt, du kannst ja einfach am Abend ins Tagebuch drei Sachen schreiben, die du lässig gefunden hast heute.
Ja.
Oder wenn du irgendwie findest,
was mache ich eigentlich noch da oder was ist los mit meinem Alltag, dann kannst du das einfach zu Abend hinschreiben. Mhm. Du machst amigs Kompliment im Tagebuch dir selber. Hast du gut gemacht, heute Simon.
Ja, also in einer Bücherei habe ich so ein Tagebuch, so ein also gibt es 6-Minuten-Tagebuch, gibt es schon Printform, wo einem dann so Fragen gestellt werden. Aus, da fühlt man eigentlich wie aus, es ist ein bisschen wie ein Freundschaftsbuch. Und dann steht am Schluss, über was bist du heute dankbar oder was ist dir heute besonders gut gelungen. Ja, dort habe ich schon explizit drin geschrieben. Ja.
Super. Mhm. Du warst Lehrerin und Sozialpädagogin. Ich tue jetzt nur ein paar Sachen sagen. Und Dozentin. Mhm. Nimmt mich ein bisschen Wunder. Weißt du, so der Weg von der Lehrerin zur Sozialpädagogin zur Dozentin? Hast du ja dort in der Sozialpädagoginnen-Ausbildung bist du dann auf das lösungsorientierte Modell gestossen. Wie schaust du auf die 3 Berufe zurück, immer in Verbindung gedacht mit Loa?
Genau, also ich bin mit Loa in Berührung gekommen als Helferin, als ich an den Drehtag war. Da ist mir der Ansatz erst mal begegnet. Und ich habe mich als Lehrerin manchmal das Gefühl, also ich denke etwas anders im Lehrerzimmer. Ich sehe die Sachen etwas anders oder ich habe immer so, es hat mir nicht gut getan, wenn man über Schülerinnen und Schüler geredet hat, was wieder streng ist und was wieder blöd war und so weiter. Und ich bin ja an die Drehtage gekommen und denke also, ja genau so denke ich. Also ich habe wie so eine Sprache bekommen, wenn ich eigentlich denke. Und ich glaube, ich habe schon immer eher so eine Coaching-Haltung als eine Lehrerinnen. Haltung. Ich habe mich schon immer selber mehr als Coach begriffen und habe dann so ganz konkrete Werkzeuge bekommen an den Drehtagen und habe einfach gerade umgesetzt. Also ich habe an den Drehtagen ganz viele Instrumente bekommen, um Coachings zu machen mit den Schülerinnen und Schülern. Und es hat auch sofort Elterngespräche total verändert. Die sind entspannter geworden, wir haben mehr gelacht. Sie haben weniger Energie gebraucht. Selbst wenn wir über schwierigere Themen geredet haben, ist es einfach einfacher gegangen. Und ich habe dann gefunden, ja, das passt noch viel besser zu mir. Und dort bin ich ja schon in der Ausbildung, Teilzeit zu der Sozialpädagogin. Und habe gefunden, irgendwie passt das wie noch besser zu mir. Die Haltung passt noch besser zu mir. Ich habe mich als Lehrerin wohlgefühlt. Aber als Sozialpädagogin habe ich mich noch mehr zu Hause gefühlt. Und so mit noch mehr Leuten, die eine ähnliche Denkweise haben, kennengelernt. So, und das hat mich geprägt, das habe ich mitgenommen.
Also du hast einfach eigenständig als Lehrerin gefunden, du setzt das jetzt mal in deinem Klassenzimmer um eigentlich?
Ja, also ich war hier an Kurs, an den Drehtagen, ja. Und habe gefunden, das kann ich einsetzen. Ja. Das könnte ich den Eltern fragen oder das könnte ich in einem Gespräch mit Schülern und Schülern. Ich war dort in diesem Kurs. Zu Kids Skills, wo der Ben Furman entwickelt hat. Und dann habe ich gerade 1:1 so mit meiner Klasse hier eingesetzt und die waren mega begeistert davon. Die Skala-Frage habe ich immer eingesetzt und gesagt, wie haben wir die Schulreise gefunden? 20! Die sind dann mega schnell, haben die da auch gut aufgenommen. Ja, hat die Beziehung auch verändert. Ja.
Und Elterngespräch, sag mal schnell, hast du das irgendwie strukturiert oder hast du einfach eine andere Haltung gehabt?
Ich glaube, ich habe gar keine andere. Ich habe nur besser gewusst, wenn ich das in ein Gespräch aufnehmen kann. Oder ich habe es auch den Eltern erklärt. Also ich habe ihnen gesagt, den Eltern. Ich habe jetzt den Ansatz kennengelernt und von jetzt an laufen die Elterngespräche anders.
Okay.
Weil ich finde das gut. Und den Kindern habe ich den Ansatz auch vorgestellt. Warum? Weil ich habe wirklich Sachen verändert und ich habe ihnen erklärt, dass ich jetzt das gelernt habe und dass ich jetzt das mit ihnen möchte so umsetzen, dass das für mich Sinn macht.
Das ist eigentlich cool. Partizipation, oder? Oder dass ich sage, ich lasse euch teilhaben an dem, was ich gelernt habe und ich
Ich nehme euch mit ins Boot. Ja, ist cool.
Was hast du für Kinder unterrichtet?
Mittelstufe, 4. bis 6. Klässler. Ja.
Und dann hast du die Ausbildung gemacht zur Sozialpädagogin und
genau.
Die als Lehrerin
arbeiten. Ja, also ich habe eine Klasse zugemacht, 4., 5., 6. Klasse. Und dann habe ich gemerkt, ja, es gefällt mir, aber ich brauche wie etwas dazu, dass das Feuer nicht ausgeht. Also ich brauche irgendwie etwas Neues, ich will wieder dazulernen und so weiter. Und ich kann mir wie nicht vorstellen, jetzt so, ich habe einfach gerne immer gelernt und bin dann auf die Suche gegangen, wann ich noch lernen könnte. Und habe dann eine Infoveranstaltung zur Sozialpädagogik besucht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was das ist. Ich habe zuerst mal so das Profil gelesen und fand, das würde eigentlich auch noch gut zu mir passen. Bei dieser Infoabend, da hat mir gefallen und dann habe ich mich angemeldet. So ist es eigentlich immer ein bisschen gelaufen in meinem Leben. Ich habe so ein bisschen Lust gehabt, um etwas Neues zu lernen. Hatte dann irgendwie die Augen offen gehabt, und dann ist mir irgendwie etwas entgegengekommen und dann habe ich mir das angehört und wenn es mir gefallen hat, habe ich das gemacht. Und dann nachher habe ich den Antrag gestellt, dass ich Jobsharing-Partnerin bekomme und habe Teilzeit angefangen zu studieren, bin weiterhin Klassenlehrerin gewesen und habe vor 12 vom Studium alles so versucht, direkt umzusetzen mit der Klasse, was dazugekommen ist. Und mich hat es mega erstaunt, weil höchstens 5% der Ausbildung war überlappend gewesen. Also Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen wissen wirklich ganz viele andere Sachen als Lehrpersonen und umgekehrt. Und das sind zwei Berufsgruppen, die sich extrem gut ergänzen und wo es wunderbar ist, wenn die zusammen
arbeiten. Dann hast du als Sozialpädagogin geschafft.
Nachher, als ich fertig war mit dem Studium, habe ich immer während dem Studium gesagt, ich will eigentlich gerne sozialpädagogische Familienbegleiterin werden oder Schulsozialarbeiterin. Hat Augen offen gehabt, das interessiert mich. Und dann habe ich 50% als Familienbegleiterin geschafft und 50% als Schulsozialpädagogin in einer Timeout-Klasse geschafft. Und zufällig sind die zwei Stellen gerade 10 Autominuten nebeneinander entfernt gewesen, dass ich beide können miteinander kombinieren konnte.
Das nimmt mich wunder, weil die sozialpädagogische Familienbegleitung finde ich extrem einen anspruchsvollen Job. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt das machen würde, wie mache ich das? Ja, du bist ja eigentlich immer, oh, jetzt kommt noch die und mischt sich noch ein in unsere Familienangelegenheiten und so. Wie machst du das? Dass die sich freuen, dass du kommst? Oder finden, oh, ist super, kommt die, jetzt kommt wieder jemand uns helfen oder so, weißt du?
Also es gibt eine spannende Geschichte, wo ich mal nicht sofort ins Haus reingekommen bin. Vielleicht noch. Ich glaube, ich hatte einen Vorteil. Es haben häufig die Familie den Zweck noch nicht verstanden oder haben noch nicht das Gefühl, sie haben ein Problem gehabt und sie brauchen jetzt eine Familienbegleitung. Aber ich war ihnen grundsätzlich sympathisch gewesen. So, also mit einer Familie habe ich etwa ein Jahr über das Aquarium geredet und über Katzen und so weiter, aber eigentlich nicht über das Problem, sondern einfach ich musste vorbeigehen, also es war riesig, genau. Und ich habe versucht, Kontakt herzustellen über Themen, die den Menschen wichtig sind. Und irgendwann haben wir einen Punkt gefunden, wo sie gefunden haben, aber für das könnte Frau Hengartner hilfreich sein.
Okay.
Und da hat mir sicher eben der Ansatz geholfen von den von Besuchern, Kunden und Klagenden, so, dass ich auf das eingegangen bin. Und das ist einfach ein Prozess, bis jemand von einer klagenden Person zu einer Kundin oder zu einem Kunden wird. Und das braucht Zeit. Und im lösungsorientierten Ansatz hat mir dort also ein bisschen Werkzeug gefehlt. Also ich habe gewusst, das ist eigentlich das Prinzip. Und irgendwie muss mir gelingen, wenn jemand nur klagend ist, die Person einzuladen, um Kundin zu werden. Und dann bin ich halt wieder auf die Suche, habe meine Augen aufgetan und so weiter und bin dann in Berührung mit der systemischen Interaktionstherapie, wo der Michael Biene hat, also ein Institut in Bern. Und derselbe Ansatz hat einfach mega gut praktisch erklärt, wie man das machen kann, konkret. Dass jemand, der zuerst klagend ist oder auf Widerstand ist, kann eingeladen werden, die Kundin zu werden. Und dann habe ich den versucht umzusetzen und das ist dann immer besser gelungen. Und eigentlich erst ab dem, wo dann jemand Kundin geworden ist, so mit diesen eher klassisch lösungsorientierten Ansätzen können weitermachen. Ja, bis dahin eigentlich haben wir uns kennengelernt und ja.
Schon noch krass, sie sucht und findet immer wieder irgendeine Weiterbildung, wo dann das Puzzleteil wird auf deinem Berufsweg, oder?
Ja, ich werde das lösungsorientiert daran, dass ich irgendwie an eine Grenze gestoßen bin mit dem, wo ich irgendwie eine Idee hatte, was ich jetzt machen könnte oder wo ich wie einfach nicht weitergekommen bin. Und dann hatte ich vielleicht bei mir eben nichts von mir, was ich machen kann. Und dann habe ich halt jemanden gesucht, der das schon kann oder mir eine Idee geben kann. Und das waren zum Beispiel auch Bücher. Ja. Und wenn ich da in einem Buch gefunden habe, dann habe ich es einfach immer gerne von den Quellen gelernt. Ja. Also ich bin darum mega dankbar, dass ich auch Dinso so kennengelernt im Grundhof. Und dann habe ich den Sit-Ansatz von Michael Biene kennengelernt in einem Buch. Und habe herausgefunden, hey, der ist zu Bern. Der ist dort selber. Als Person. Dann gehe ich auf Bern zu Michael Biene. Und der hat einfach verkörpert, so wie Dinso oder Loa verkörpert hat, hat der Michael Biene oder verkörperte Michael Biene diesen Ansatz. Und ich sehe immer, es funktioniert. Der macht das, was im Buch steht. Ich kann es konkret abschauen als Vorbild, wie der das macht. Und ich muss nur nachmachen. Das ist viel einfacher. Also für mich, und dann muss ich meinen Stil finden, klar. Ich muss dann irgendwie reinkommen, meinen eigenen Stil finden, aber ich kann es mal an meinem Vorbild abschauen und nachmachen. Und dann, so lerne ich am besten, wenn ich einfach reingehe zu einem guten Trainer und das anschaue und dann nachmache. Und schaue, was passiert. Und
dann bist du Dozentin geworden. Warst quasi fast... könnte man sagen, Zeiten gewechselt und bist wie ein Insel geworden oder ein Michael Biene oder so. Also weißt du, wo dann die Studierenden können sagen, der schaue ich es ab?
Mhm. Also zuerst als Familienbegleiterin, das ist wirklich komplex gewesen. Ich wusste, ich muss mehr lernen, muss mehr wissen, ich muss mehr reflektieren. Ich habe dann den Master gemacht und nach dem Master dann genau bin ich an die Hochschule gekommen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin zuerst. Und die Insel hat wirklich eine Schlüsselfunktion so in meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe sie 3 Tage erlebt und ich war so geflasht von dieser Frau. Also wir waren 80 Leute im Raum. Sie war die vorne, das war also eine zierliche Frau. Und sie hatte eine Simultanübersetzerin, aber die habe ich nicht einmal mehr wahrgenommen, weil ich bei ihr an den Lippen gegangen und sie hatte eine Ausstrahlung. Sie ist am Morgen in den Raum reingekommen und hat so eine Strahle auf dem Gesicht gehabt. Ich glaube, ich bin 3 Tage mit einem Dauergrinsen da gesessen. Und dann haben die Leute Fragen gestellt. Und das ist ja so, oder? Man tut bei 80 Leuten, die man nicht kennt, irgendwie Fragen stellen und denkt, man kommt schon heiße Ohren über, wir stellen eine dumme Frage und so weiter. Und dann nachher immer so, yes, was sagt sie jetzt? Und dann hat sie immer eine Antwort gegeben und man hat sich gefühlt wie der Geist sich, oder? Also sie hat einfach ihre Antwort, ist immer so wertschätzend gewesen. Sie ist so auf die Leute eingegangen, die wir vorgestellt haben, dass man das Gefühl hatte, die haben jetzt die intelligenteste Frage auf dem Planeten gestellt. Sie immer so, wow. Oder? So, und habe ich gefunden, so wollte ich können, also ich hatte immer noch das Lehrerinnenblut in mir, vermitteln und etwas weitergeben, was ich selber hilfreich gefunden habe in meinem Leben. Das habe ich immer wertvoll gefühlt. Auch wenn ich ein Buch gelesen habe und etwas gelesen habe, wo ich gefunden habe, wow, das bringt mich jetzt wirklich weiter, dann wollte ich es einfach weiterverzählen. Und darum ist es eigentlich super, wenn man das machen kann und auch noch Geld dafür bekommt. nein.
Aber wie hast du dich, also weißt du, als Dozentin, ja. Da hast du ja Studis und dann erklärst du denen so verschiedene sozialpädagogische Modelle. Oder ich weiß nicht, was du unterrichtet hast.
Ja, also mein Schwerpunkt war Kommunikation und professionelle Gesprächsführung in der sozialen Arbeit. Voilà. Da war ich Modulverantwortliche und hatte dann auch viele Freiheiten gehabt. Um das Modul zu entwickeln. Und für mich war klar, es hat da drin einen Theorieteil, Systemtheorie, und da drin hat es ganz sicher einen praktischen, methodischen Teil. Und da war für mich klar, lösungsorientierter Ansatz, hoffentlich ja, nicht im Sinne von Hooligans, wie wir heute Morgen gehört haben von Matthias Ohler. Ja, aber einfach so Werkzeug aus dem lösungsorientierten Ansatz, auch Fragetechniken und so weiter. Genau. Und Gesprächstrainingswoche da noch dazu gehört, also eine Woche, wo man dann das, die ganze Theorie in Rollenspiel, zum Teil auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern, haben wir das trainiert und wirklich versucht, ja, umzusetzen und den eigenen Stil zu finden. So, ja. Ja, und noch ganz viele andere Sachen. Also, ich war auch in der Forschung und im Consulting. Und,
mich würde interessieren, wo LOA stattfindet auf dem Hochschulbereich.
Mhm. Oder bei dir stattgefunden hat, oder beides,
ja,
oder?
Ja. Und, ja, genau, und ob das eh schon fest verankert ist in einem Lehrplan.
Ja. Also es ist... Es gibt wie ein Curriculum, es gibt wie einen Lehrplan, Kommunikation und professionelle Gesprächsführung. Und nachher ist man aber als Dozentin sehr frei, mit welchen Methoden dass man dort reinbringt. Und da hat es aber schon ganz viele Personen gehabt, zum Beispiel den Stefan Riebler, den wir von unserem letzten Podcast-Gast gehört haben. Guter Arbeitskollege von mir an der Hochschule und der hat auch schon mit lösungsorientierten Tools natürlich mitgebracht und andere Dozierende haben schon mit dem lösungsorientierten Ansatz den schon eingebracht in die Lehre und ich konnte da noch mehr reinbringen und eben wie so festlegen, wie viele Tage und so weiter, dass dem gewidmet wird. Aber dann hat es dort auch Wahlpflicht. Fächer, wo Aussendozierende, wo LOA-Trainer sind oder mit dem lösungsorientierten Ansatz arbeiten. So wie Teilaspekte, wie Fragetechniker oder so mit den Studierenden anschauen.
Dann müssen wir jetzt das noch ein bisschen nachhaken. Es ist super, dass du es gebracht hast. Viele Leute sagen ja, lösungsorientiert arbeiten, so wie das Steve und ihn so geprägt hat, das ist nicht wissenschaftlich, sondern das ist so ein bisschen zufällig und ein bisschen nett gemeint und ein bisschen, was auch nicht, vielleicht sogar ein bisschen Kuschel und ein bisschen so. Und du hast ja beides gemacht. Gibt es irgendwelche, was auch nicht, Forschungsprojekte, Studien zum lösungsorientierten Modell?
Also es gibt sehr viele Studien zum lösungsorientierten Modell. Und der Steve De Chaser ist ja selber sehr systematisch und analytisch an das Ganze angegangen. Genau. Also im Buch «Der Dres», im Standardwerk, ist er da sehr genau beschrieben, wie er da erforscht hat mit dem Eiweg-Spiegel und wie sie... und das hat mich eigentlich persönlich immer begeistert an dieser Forschung zum lösungsorientierten Ansatz. Sie haben nicht irgendwie aus dem Kopf irgendeine Theorie entwickelt und gesagt, so müssen wir es jetzt machen, weil es logisch ist, sondern sie haben ja genau halt auch qualitativ, aber auch geforscht. Therapeuten, die erfolgreich sind, die Wirkung erzielt haben in der Beratung und in der Therapie, beobachtet. Wie machen sie das? Sie haben das genau systematisiert, sie haben das lehrbar gemacht. Und ich habe zum Beispiel häufig mit dem Buch von Bamberger gearbeitet. Und dort drin sind auch sehr viele Studien aufgeführt. Und dass die Wirksamkeit sehr hoch ist, eben von zwischen 70-80%. Berichtet auch eben Klientinnen, Kundinnen, Kunden, wie man würde sagen, dass ihnen nach der lösungsorientierten Beratung oder nach wenigen Sitzungen besser gegangen ist oder das Problem gelöst ist und die Beratung abgeschlossen werden.
Das heisst, was ich sage, dass viele Leute sagen, das ist nicht wissenschaftlich, das stimmt gar nicht.
Nein.
Also das ist ein falsches Bild von mir. Irgendwie. Also würdest du sagen, lösungsorientierte Gesprächsführung ist an der Hochschule eine anerkannte, was auch nicht, anerkannte Therapiemodell, das verhebt.
Oder ist es einfach ein bisschen Glück, dass man vielleicht dann eine Dozentin hat, die das noch kennengelernt hat an den drei Tagen und darum ein bisschen mit dir umsetzt?
Ja, also es ist nicht ein anerkanntes Therapiemodell, wo man sagt, da müssen jetzt Studierende von der sozialen Arbeit lernen. Nein, das ist es nicht. Ja. Ja.
Aber in der Welt von der Sozialwissenschaftlerinnen ist es, also wenn man über das redet, dann hat das eine wissenschaftliche Relevanz.
Ich habe mich im Fall zu wenig nachgeforscht, welche Relevanz das der Ansatz hat in der wissenschaftlichen Welt. Das hat mich persönlich auch gar nicht so interessiert, weil ich hatte die Freiheiten gehabt. Ich habe meine Erfahrungen gehabt, sehr viele Leute aus der Praxis. Also wenn ich einfach sagen kann, das ist ein Modell, wo in sehr vielen Praxisorganisationen drin ist, wo in der Praxis damit geschaffen wird, wo sehr gute Erfahrungen damit machen, wo wir ja jetzt zuhauf auch gehört haben. Und die Fachhochschule hat ja auch die Aufgabe, zum Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen so auszubilden, dass sie gut reinkommen in der Praxis. Und auch Praxisorganisationen haben natürlich den Wunsch und den Anspruch, dass Studierende von der Fachhochschule rauskommen, wo sie können, gut einsetzen können, die Kompetenzen mitbringen, wo sie finden, das ist uns wichtig. Und ich persönlich habe in meiner Ausbildung zur Sozialpädagogin den lösungsorientierten Ansatz nicht kennengelernt, sondern bin wirklich an den 3 Tagen das erste Mal damit in Berührung gekommen. Genau.
Hast du ehemalige Studis, wo irgendwie sagen, hey, das bei dir, das ist mega cool gsi und du bist mein Vorbild gsi und dank dir kann ich jetzt das und so. Gibt's? Hast du so Geschichten? Weißt du, wo du etwas gehört hast oder wo jemand sagt, ich arbeite jetzt dort und dort und mega cool, habe ich das gelernt bei dir und ein bisschen so?
Ja, es ist häufig berührend. Ich treffe häufig immer wieder Studierende, die bei mir waren. Ich habe mit einigen Studierenden auch sehr ein freundschaftliches Verhältnis. Jetzt auch an den 3 Tagen war wieder ein Student da, der bei mir war. Und mich berührt es immer, wenn sie so mega konkrete Beispiele bringen aus dem Unterricht. Also ich kann mich ganz genau erinnern, wo du da oder da Beispiel gebracht hast. Ja. Oder ich bin auch so eine, ich finde es wichtig, dass es humorvoll ist. Und ich habe meistens so eine Vorlesung, die dauert so 5 Stunden. Und eigentlich habe ich mindestens einmal einen Aussetzer in so einer Vorlesung, dass ich irgendwie einen Lachkrampf bekomme oder so. Weil sie fragen, die Studierenden, ich habe es gerne, wenn sie so konkrete Sachen fragen, ja, wie ist denn das konkret? Und dann kommt mir irgendwie ein Beispiel in den Sinn und dann tue ich da halt zum Beispiel vorspielen. Also, jetzt habe ich fast schon wieder den Drang, oder?
Ja, machen.
dann sage ich, ja, wie machen wir denn da zum Beispiel? Und dann sage ich, ja, also stellt euch doch mal vor, ein Jugendlicher steht auf den Stuhl auf und sagt, wenn ist Pause und so weiter. Und dann sage ich, also gut, wer kommt, wer holt mich von dem Stuhl oben runter? Wie machen wir das jetzt?
Ja.
So, also einfach wie so, ich versuche immer so eine gelebte Praxis in die Hochschule hineinzubringen, dass sie sich vorstellen können, wie das wird. Oder? Und das macht mir selber Spass und das macht den Studierenden Spass und das bleibt ihnen dann auch. Und ja, ich weiß auch noch nicht. Also ich reagiere dann einfach so. Wenn jemand eine gute Idee hat, dann haben wir einfach wie so eine grosse Klasse. Und jemand hat dann meistens eine super Idee, wo ich dann auch noch etwas davon lerne. Und so ist das dann eine sehr interaktive Geschichte, wo wir ein Problem haben, wo wir irgendwie nachspielen. Und wir kommen dann irgendwie auf eine coole Lösung miteinander. Was könnte funktionieren? Und dann haben wir ja ganz viele Beispiele. Nein, das funktioniert nicht. Okay, nein, so habe ich noch keine Lust, von dem Stuhl runterzukommen. Und wir spielen miteinander. Und so nimmt es so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Wir spielen miteinander, bis wir eine Lösung gefunden haben. Oder wir experimentieren. Oder wenn man im Luau sagt, Hausaufgabe ist nicht so sexy. Dann sagt man, komm, man macht ein Experiment, man findet jetzt irgendwie eine Lösung, die könnte funktionieren in so einer Situation. Und das ist dann das, was sie sich erinnern können, manchmal jahrelang. nachher noch.
Wo du auf dem Stuhl oben
gestanden bist. Wo ich auf dem Stuhl oben gestanden bin, da können sie sich dann halt merken. Ja. Und sie wissen dann auch noch ein paar Interventionen, wo du zufällig vielleicht gut funktioniert haben, die man ausprobieren können.
Jetzt schaffst du nicht mehr als Dozentin?
Jetzt schaffe ich als freischaffende Dozentin. Jetzt, genau, ich habe mich vor 3 Jahren selbstständig gemacht. Mhm. In einer Firma, Konsens. Und genau, aktuell bin ich hauptberuflich selbstständig unterwegs. Und für die Hochschule habe ich einfach in verschiedenen CAS-Lehrgängen und auch im Bachelor von der Sozialen Arbeit jetzt wieder Lehreinsätze. Mhm. Gesprächstrainingswoche zum Beispiel mache ich wieder. Oder Coaching, Sozial- und Selbstkompetenz mit Studierenden. Und dort auch, dort sind, ist LOA sind einfach für mich wichtige Tools, wenn ich mit den Studierenden Sozial- und Selbstkompetenz mache. Ja, setze ich so Fragen ein oder arbeite ich mit ihnen
Lösungen? Das heisst, du bist in dem Team der Dozierenden nicht die komisch gsi, die LOA macht und auf den Stuhl aufsteigt und so, sondern die wollen dich jetzt wieder. Die finden, hey, wir brauchen die wieder oder so.
Ja, also ich glaube, eine gewisse Lebendigkeit und Frische tut gut. Ja. Also die haben mich ja einfach auch sonst so im Kollegium gekannt. Halt.
Die Ost ist einfach eine super Ausbildungsstätte.
Das ist sicher ein guter Ort, ja.
Ja,
ist
cool.
Und was machst du sonst noch mit dieser Firma? Oder als Selbstständige?
Ich tue jetzt hauptsächlich ist das Coaching und Mentoring von Fachpersonen im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich. Zum Beispiel habe ich aktuell 2 Schulsozialarbeitende, die alle schon lange Erfahrung haben in der Kinder- und Jugendhilfe, aber in anderen Berufsfeldern. Und jetzt sind sie neu in dem Berufsfeld. Und ich tue sie eigentlich mache ich es gleich wie vorher. Oder wie eigentlich an der Hochschule, einfach sehr viel individualisierter. Ich bespreche Ihnen wichtige auf der Wissensebene wichtige Sachen, die man muss einfach wissen vom Kontext Schulsozialarbeit, weil es einfach ganz ein neues Berufsfeld ist, wo sie vorher noch nie drin waren, Rahmenbedingungen von der Schulsozialarbeit und so weiter. Und dann aber auch begleite ich sie einfach, wie sie gut reinkommen. Und vor allem auch, immer so, wer sind Sie persönlich in dieser neuen Rolle? Also, Sie müssen ja immer sich selber bleiben, auch wenn Sie in eine neue Rolle kommen, dass ich mit Ihnen so herausfinde, wer bist du als Schulsozialarbeiterin? Oder wer bist du als Schulsozialarbeiter, wenn du vorher ganz eine andere Rolle gehabt hast? So wie sich finden in der neuen Rolle.
Ja, wie findet ihr dich, deine Firma?
Bis jetzt sind es meistens Empfehlungen. Und das ist ein grosser Vorteil für das, dass ich so. Also, wir haben 11 Jahre an der Hochschule gearbeitet. Und das, über die Jahre sind es natürlich extrem viele ehemalige Studierende, die jetzt überall verteilt sind in Praxisorganisationen. Und dann ploppt irgendwo das Thema auf. Die sagen, hey, Simon könnte man zu dem einladen, da ich habe gute Erinnerungen oder sie wissen ein bisschen, wie ich arbeite. Und dann läuft das meistens jetzt über Empfehlungen. Ich habe auch eine Webpage, wo man so kommt.
Und die Firma heisst eben Konsens, mit Sinn. Mhm. Das ist ein Thema, wo ich persönlich, es muss irgendeinen Sinn haben.
Ja. Es muss alles immer Sinn haben. Also es ist eigentlich eine Wortspielerei von Konsens, natürlich. Also zwischenmenschliche Kommunikation ist für mich ein mega wichtiges Anliegen. Wie können Menschen miteinander reden, dass es nicht gewaltförmig ist, dass es kein hohler Kompromiss wird, sondern wie kann man einen echten Konsens miteinander finden. Und auf der anderen Seite heisst es auch mit Sinn. Und das ist auch wieder Systemische drin, also dass ich es wirklich so anschaue, wenn man irgendwie herausfindet, welchen Sinn dass es Verhalten macht oder Menschen können auch nur richtig motiviert werden, irgendwie sich anzustrengen für etwas, was sie möchten oder wollen lernen, wenn es für sie einen tieferen Sinn ergibt. Also für mich persönlich ist das so. Ich wollte immer dann lernen, wenn ich wieder auf der Suche war nach etwas Sinnvollem. Wenn ich das Gefühl hatte, das ist jetzt irgendwie eine Lehre für mich, ich möchte etwas machen, das für mich mehr Wert hat oder so, dann suche ich wieder nach dem Sinn. Und ja, so erlebe ich auch Leute, die schon lange in der Praxis sind, die merken, ja, es läuft gut, eigentlich habe ich keine richtigen Probleme, aber fühle mich ein bisschen leer. Oder bin mir auch überlegen, soll ich das Berufsfeld wechseln, bin ich da noch am richtigen Ort? Die Organisation entwickelt sich vielleicht in eine Richtung, wo ich mich irgendwie nicht treu sein kann. Ich habe das Gefühl, ich muss mich zu fest verbeugen und so weiter. Und dann helfe ich ihnen, zum herauszufinden, passt es da noch? Ich habe zum Beispiel auch letzte Schulsozialarbeiterin begleitet. Den Auftrag hat mir die Chefin von dieser Schulsozialarbeiterin gegeben. Sie hat gesagt, mach doch bitte mal ein Entscheidungscoaching. Sie fühlt sich unsicher, ob sie künden soll oder bleiben. Sie weiß nicht recht. Und dann habe ich sie begleitet mit dem Resultat. Sie hat sich entschieden, zu künden. Das könnte man sagen, das ist jetzt schlecht für die Chefin, aber die hat sich sehr bedankt bei mir und hat gesagt, das ist kein Thema, Simon ist gut. Sie hat nach dem Coaching mir das so genau und so klar können erklären, warum sie sich für Kündigung entscheidet, dass das für mich gut ist.
Aber sie war von Anfang an involviert, also sie hat gewusst,
Der Auftrag ist von ihrer, von der Chefin gekommen. Genau. Und sie hat natürlich gern, sie hat sich sehr gern behalten, die Mitarbeiterin, aber ewig in dieser Unsicherheit drin. Es ist für sie auch besser zu wissen, sie hat eine Mitarbeiterin, die klar will da sein, die kein Commitment hat für das oder das. Und das war erfolgreich, obwohl es zu einer Kündigung geführt hat. Und andere finden dann vielleicht, nein, jetzt habe ich wieder für mich den neuen Sinn gefunden, warum ich, dass ich da schon noch am richtigen Ort bin. Und dann ist wieder ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die sagt, jetzt bin ich wieder voll da, jetzt bin ich wieder voll präsent und nicht im Kopf immer so, was könnte ich vielleicht sonst noch, was könnte ich vielleicht sonst noch. Wenn sie den Sinn wiederfinden für sich in der Tätigkeit.
Und wie hilfst du den Leuten auf der Richtung? Oder einfach eine Entscheidung zu treffen?
Da bin ich wieder mal auf die Suche gegangen. Wie kommen eigentlich Menschen, wie können sie sich sicher sein, ob das, was sie machen, der richtige Weg ist? Und dann bin ich auf das Zürcher Ressourcenmodell gekommen, von dem Maya Stoch und Frank Krause. Und habe zuerst einen Grundkurs gemacht, um das zuerst mal für mich selber zu entdecken. Und habe gemerkt, welche grosse Wirkung das da auf mich hatte. Das war sehr hilfreich.
Was ist das für ein
Modell? Das ist ein Modell, das in Zürich an der Uni entwickelt wurde, ursprünglich für Lehrpersonen als Burnout-Prophylaxe. Zur Stressreduktion, Stressmanagement. Und es ist eine neurowissenschaftlich, psychologisch basierte Methode. Und das habe ich vorher noch nicht gewusst, aber wegen dieser Methode oder wegen den Inhalt habe ich nachher gewusst, warum das LOA so gut funktioniert. Das hat mich auch immer interessiert, warum funktioniert das eigentlich so gut. Bei dieser Methode geht es darum, dass wir unser Unbewusste eigentlich oder unser Selbst weiß sehr, sehr genau, was zu uns passt. Und wenn dass wir uns treu sind. Und unser Körper gibt uns Signale über somatische Marker. Das ist ein Begriff vom Neurowissenschaftler, von Damasio. Gibt uns Signale. Und das ist zum Beispiel, wir kommen hier in den Raum rein und wir wissen sofort in wenigen Millisekunden, wir fühlen uns da wohl oder wir fühlen uns da unwohl. Oder wir haben irgendwie Bauchweh. Oder wenn wir uns wohlfühlen, haben wir ein Smile oder Schmetterling im Bauch, wenn wir verliebt sind und so weiter. Also unser Körper sagt uns immer sofort, ob sich etwas für uns als stimmig anfühlt, ob etwas zu uns passt oder nicht passt, aber noch nicht bewusst. Und mit dieser Methode schafft man mit Bildern zum Beispiel. Also es gibt so eine Bildkartei mit ganz, ganz vielen verschiedenen Bildern, wo man in einem möglichst grossen Zustand von der Entspannung dann für sich eins auswählt, wo einem wie magisch anzieht. So, weil es Bild gefällt mir am besten, weil es zieht mich weh an oder lässt mich gar nicht mehr los. Da ist eben ein Bild, das Unbewusste sagt, hey, in diesem Element hat es etwas drin, das du jetzt dringend brauchst. Eine Ressource von dir, die sich mehr entfalten oder wo sagt, das brauchst du jetzt, damit es dir richtig gut geht. Und nachher, weil das ist die Sprache vom Unbewussten, sind Bilder. Ich kann nur mit Bildern reden. Und nachher versucht man, den Verstand dazu zu bringen, dass Unbewusst und Verstand im gleichen Boot sitzen. Die Metapher wieder nehmen und finde heraus, was das Motiv ist. So, was ist eigentlich das Motiv? Was will ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Lebensziel? Man kann mit dem auch herausfinden. Wir machen ja auch mega viele Sachen, wo man findet, das sollte ich jetzt machen, weil das ist jetzt einfach für meine Karriere gut. Da kann ich jetzt nicht Nein sagen, ich kann jetzt den Job nicht anlehnen. Die Chance kommt nie wieder. Aber ich merke eigentlich, stimmt es nicht, aber ich traue mich gar nicht so sicher. Oder wir haben so, ja, man kann nicht einfach den Bettel anwerfen, weil man muss ja ein bisschen auf die Zähne beißen und durchziehen und so weiter. Und mit dieser Methode merkt man dann, zum Schluss ist man sich einfach sicher.
Mhm. Also man muss eigentlich das Gefühl oder das finden oder in die Entspannung kommen.
Ja. So das Gefühl von
sich selbst verlassen.
Genau, man sagt zu dem Ansatz, das ist das Gefühl von Bingo. Da ist es. So das Aha, ja. Also man merkt genau den Unterschied. In dem Moment, wo man sich sicher ist, verändert sich alles.
Ja. Und wieso weißt du jetzt, dass Loa funktioniert? Oder wie Loa funktioniert? Oder warum? Weißt du, wie passiert die Connection?
Jetzt muss ich.
Oder hat es mit dir zu tun, dass du sagst, ich habe plötzlich gemerkt, Bingo, das ist mein Modell?
Bei diesem Modell sieht man eigentlich eine Ressource, also eine Fähigkeit, die man hat, ist ein neuronales Netzwerk im Gehirn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schluck Wasser nehme, dann wird das neuronales Netzwerk aktiv. Wenn ich Klavier spiele oder wenn ich singe, ist ein anderes neuronales Netzwerk aktiv. Und darum kann ich singen. Jemand, der 100 Sprachen kann, der hat ein gut ausgebautes Sprachennetzwerk im Gehirn. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine ressourcenorientierte Frage stelle oder eine lösungsorientierte Frage, dann wird immer nur das Lösungsnetzwerk im Hirn aktiviert. Und jedes Mal, wenn ich eine lösungsorientierte Frage stelle, wächst das, so wie eine kleine Pflanze. Am Anfang, wenn ich Klavier lerne, ist es nur so eine kleine Synapse. Und wenn ich weiter übe, dann werden mehr Transmitter ausgeschüttet und die Pflanze wird stärker und stärker und stärker. Und am Schluss kann ich Rachmaninoff spielen. Und beim Lösungen finde ich es genau gleich. Das ist eigentlich lösungsorientiert denken ist eine neuronale Fähigkeit. Und wenn ich ständig nur lösungsorientierte Fragen stelle, habe ich Lösungssynapse in meinem Gehirn. Und ich kann gar nicht mehr anders als lösungsorientiert denken. Und wenn man jetzt einfach konsequent genug immer nur lösungsorientierte Fragen stellt, wird immer das neuronale Netzwerk aktiviert. Und wenn ich halt immer defizitorientierte Fragen stelle, wird ständig, man sagt, das maladaptive Netzwerk gefüttert. Und wenn ich nur lösungsorientierte Fragen stelle, wird nur das wohladaptive Netzwerk genährt und die Lösungsfähigkeit wird ständig erweitert und ständig gestärkt. Und wenn ich da genug lang stärke, dann kann es eben rundherum auch stürmen und ich bleibe immer noch lösungsorientiert.
Muskeltraining?
Ist eigentlich ein Muskeltraining. Ja. Ja. Der lösungsorientierte Muskel kann trainiert werden durch lösungsorientierte Fragen, weil die Antwort tut immer das neuronale Netzwerk aktivieren von der Lösung. Und ums Problem muss ich mich gar nicht kümmern, weil was passiert mit einer Autobahn, wo nie mehr ein Auto drüber fährt? Die Natur erobert zurück, es wächst Gräs dazwischen und so weiter, es zerfällt irgendwann. Ich muss mich gar nicht darum kümmern. Aber jedes Mal, wenn ich sage, ja, das ist wirklich ein Problem, ich schlafe immer noch schlecht oder so, dann wird eigentlich das ständig genährt, das Netzwerk oder das Problemsäumli. Es ist eigentlich ganz einfach.
Ja.
Was nicht leicht ist, weil die defizitorientierte Autobahn so stark ist, weil wir alle auch so sozialisiert sind und aufgewachsen werden, wenn es anfängt, ein bisschen fest zu stürmen, das ist wie wenn ich durch eine Schneedecke durchlaufe. durch eine frische Schneedecke. Es ist mega streng, durch eine tiefe Schneedecke durchlaufen. Es braucht viel Energie. Und leider wird unser Gehirn möglichst viel Energiesparmodus haben, weil es braucht auch viel Energie. Und wenn es ein bisschen richtig streng wird, also Stress rundherum oder im Team gibt es Konflikte oder was, dann wählen wir wieder den einfachen Weg und nehmen die alte Autobahn und da ist Defizitorientierung. Und darum braucht es am Anfang eben mega viel und darum wissenschaftlich, oder? Das ist ganz klar, ja, ja. Darum brauche ich das. Nur wenn ich überzeugt bin, das funktioniert, wenn ich die neue wohladaptive Autobahn, wenn ich nur genug konsequent bin und die näher, dann zerfällt die andere. Ich muss an das glauben und sehen und das gibt mir Motivation, um die Energie aufwenden. Genau.
Hey, Lea, Weiterbildung pur, oder?
Ja.
Sollen wir mal schnell die Runde aufmachen? Los, ob es noch Fragen gibt. Ich hätte noch 20, aber wir fragen doch mal, hat jemand von euch noch eine Frage? Ob Frau Dozentin, die uns jetzt gerade einen kleinen Vortrag gehalten hat?
Sorry.
Nein, ist super. Du, die sind alle platt.
Ja.
Super.
Ja.
Ich
Wenn ich was fragen
dürfte,
aber ich weiß nicht, es geht vielleicht in eine andere Richtung. Gestern gab es ja irgendwie auch diese sehr wichtige Formulierung, dass die Haltung eben halt nach innen und nach außen wirkt und dass Haltung immer nach vorn gerichtet ist. Und ich habe mich dann irgendwie mit einer anderen Lebenserfahrung ein bisschen gefragt, wie wäre das in einer Lebenswirklichkeit, die sehr, sehr viele Menschen ausmacht, die nicht freiheitlich ist und die eine Diktatur oder halt in einem solches System wäre.
Also mir fällt zu deiner Frage sofort der Viktor Frankl ein.
Ja.
Und der hat eine absolute Haltung gehabt. Logotherapie. Er hat eigentlich genau das Gleiche gemacht. Er hat sich einfach im Konzentrationslager nur auf den Gedanken fokussiert, was er machen wird, wenn er da draußen ist. Und hat sich immer visualisiert und ausgemalt, wenn er seinen Lebenstraum nach dem KZ wird erfüllen. Ja.
Und dank dem
hat er es überlebt, weil er seine Vision, sein Ziel hatte, für was er noch lebt. Ja.
Ja, und das ist Arbeit. Das ist natürlich anstrengend.
Mhm.
Investieren.
Und es ist in einer Situation, in der man keine Alternative hat. Also er hat einfach gesagt, die einzige Freiheit, die mir in so einem Gefängnis bleibt, ist die Freiheit vom Geist. So, und die hat er sich... Das war heute Morgen auch im Gespräch mit Matthias Ohler, also Psyche. Das ist das Einzige, was einem nicht können. Sie können den Körper einsparen, sie können einen peinigen. Und entweder kann ich kapitulieren oder ich kann meine Restenergie für das einsetzen. Ja.
Man könnte viel weniger dramatisch könnte man sagen, im Moment. Oder seit 5 Jahren, Pandemie, Krieg, es geht einfach richtig, richtig bergab mit unserer Welt. Und man kann, eben, finde, immer mehr macht es mega viel Sinn, lösungsorientierte Ideen zu besprechen, weiterzuentwickeln, lösungsorientiert zu denken. Das ist ja wie etwas Ähnliches, einfach in einer weniger...
Ja.
Also es ist nicht, man könnte auch sagen, die Ukrainer sind im Krieg und die haben es so richtig schlecht. Und ich hocke jetzt hier in der Gartenbeiz und trinke ein bisschen Weisswein und so. Ich schäme mich fast dafür.
Also ich muss selber sagen, ich tue sehr selektiv, aus dem Grund, wegen all dem, was ich weiss, wenn ich sehr selektiv Nachrichten konsumiere und tue sehr genau ein, sozusagen, wie viel Zeit pro Tag. Im Zürcher Ressourcenmodell sagt man mindestens 2/3 der Lebenszeit soll man das wohladaptive Netzwerk füttern und maximal 1/3. Oder? Also quasi das Samengiessen der Ressourcen muss einfach intensiver sein als andere. Und wenn, ich mich mit, wenn man sich mit den negativen Sachen beschäftigt, ist es einfach wichtig, dass man sich überlegt, und wo drin ist mein Einflussbereich? Dass so wie das Gefühl von der Selbstwirksamkeit noch da ist. Dass ich mich nicht mit etwas beschäftige, das ich nicht verändern kann. Da kann ich ja nur lernen, damit umzugehen. Und ich kann mich stabilisieren. Und so, wenn ich gut für mich sorge und genug Zeit pro Tag mich mit schönen Sachen umgebe. Jetzt irgendwie eine Freude, dass es Frühling wird und Sommer wird und die Sonne scheint und so weiter. Ja, so eigentlich. Und sobald man ja wie eine Idee hat, wie könnte ich da Einfluss nehmen, und wenn es nur ist, irgendwie eine Spende machen oder mal jemanden aufnehmen, ich kann etwas machen. Und dann ist es auch schon ganz ein anderes Gefühl. Genau.
Lea? Was sagst du?
Ich gehe noch weiter.
Anton?
Ich habe noch eine Frage. Ja. Gestern haben wir ja noch Glück von Swift. Also wenn kannst du wechseln jetzt auf deine Autobahn bezogen, ist das, wenn du jetzt merkst, du bist auf der negativen Autobahn, durch die Wörter, wie hast du da Impulse oder Ideen, wie du aus dem rauskommst, als wieder in die positive Autobahn kommst?
Ja, ja.
Verstrickt sich.
Im Tunnel, sagt man sogar, oder?
Ja,
im
Tunnel. Und hast du da irgendetwas, wo du kannst sagen, bevor ich jetzt tief im Tunnel bin, ich komme
wieder raus? Ja, also, da ist natürlich jetzt wieder, da wäre ja jetzt wieder ein riesengroß, aber das ist die nächste Situation gewesen. Ich bin auch schon in meinem Leben in so einem Tunnel gewesen, so einer Situation. Und wenn man mal dort drin ist, kommt man ohne fremde Hilfe nicht mehr raus. Also gut gibt es dann eben Hilfe, zum Beispiel, oder? Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen oder andere Menschen, die einem helfen, da wieder rauszufinden, die einem den Weg so ein bisschen zeigen, oder? Wo es ein bisschen schön aussieht. Aber ich habe mich dann entschieden, buddhistische Psychologie bei einem tibetischen Larampa studieren, und zwar wieder wegen Vorbilder, weil es da Menschen gegeben hat, die trotz, weiss ich was, ihnen Schlimmes zugestoßen ist im Leben, wie friedlich geblieben sind, das Lächeln nicht verloren haben und sich selber können stabilisieren. Und das war zum Beispiel der Dalai Lama oder Thich Nhat Hanh. Und dann wollte ich wissen, wie machen die das? Und weil ich es eben gerne von den Quellen erfahren als Vorbild. Ich habe wieder jemanden gesucht, genau. Nicht können beim Dalai Lama sein. Aber in Zürich habe ich den Tenzin Kalden kennengelernt, der tibetische Mönch und Gelehrte ist. Dort war 17 Jahre lang im Kloster. Da war ich 4 Jahre bei ihm und habe seine Unterweisungen gelesen und viel praktiziert und meditiert und dort ganz viele Werkzeuge gefunden, die man jeden Tag kann machen, dass man gar nicht in die Situation kommt. Weil er hat auch gesagt, wenn man mal das Ziel von dieser Praxis ist ja, dass man gar nicht dort ankommt. Weil wenn man mal dort, man kann nicht dann mit dieser Praxis anfangen, sondern vorher. Also ist eigentlich das eine tägliche Aufgabe, eben das wohladaptive Netzwerk füttern und gut, das Pflänzchen immer gießen und nähren und alles tun, was einem gut tut. Und da helfen lösungsorientierte Fragen, zum herauszufinden, hey, wann ist es denn schon mal besser gegangen in deinem Leben. Also auch wenn man in diesem Tunnel ist, hilft es einfach wahnsinnig fest, wenn man Menschen hat, die einem die Frage stellt, wann ist es schon mal besser gegangen als heute. Und dass der Suchprozess wieder anfängt. Und in dem Moment, wo der Mensch anfängt zu suchen, wird da ein Pflänzchen wieder, oder? Manchmal verdörrt doch die, oder? Meint man schon, ist schon fertig mit dem Pflänzchen, aber wenn man wieder anfängt zu wässern, erholt sich das Mal und wird wieder stark. Und dann brauche ich genau jemanden, der mir diese lösungsorientierte Frage stellt. Ja.
Und in dir rein sind alle diese Ideen verknüpft und miteinander und so. Es ist
genau, das Mindmap da auf dem Tisch, genau. Den ich versucht habe, zum aufzeichnen. Weil das hängt alles zusammen und in all diesen Ansätzen ist das gleiche Menschenbild, die gleiche Überzeugung drin, dass wir Menschen eben uns entscheiden können. Wir können uns entscheiden.
Du bist eigentlich eine fleischgewordene Mindmap. Oder?
Wow,
unglaublich. Danke vielmals.
Ja.
Danke vielmals, dass ihr hier sein durfte.
Schön. Danke euch.
Ja.
Und ganz einen guten Abend.
Danke.
Vielmals.